Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Guten Tag. Je größer die Krisen, desto größer werden die Tiere, die ihr als Metapher dienen. Folglich befinden sich gleich mehrere Nashörner und ein großer Pottwal in dieser Sendung. Nachdem UNESCOs Nashörner lange von den Bühnen verschwunden waren, sind sie wieder da. Aktuell am Volkstheater München. Und der Pottwal taucht später bei der Tagung der freien Szene in Hamburg auf. Selbst in der Hansestadt muss die Kultur finanzielle Einbußen verkraften. Die deutsche Sprache scheint der politischen Krise derweil noch zu trotzen. So ein Resümee der Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, die noch bis heute Abend in Bozen tagt. Zu unserem ersten Thema. Das Erdbeben hat Myanmar schwer getroffen. Die Zahl der Todesopfer ist in der vergangenen Woche auf mehr als 3.350 gestiegen. Viele sind außerdem verletzt oder werden vermisst. Das Goethe-Institut liegt in Yangon und liegt nicht in den am schwersten betroffenen Gebieten. Mit deren Leiterin Mona Kriegler habe ich heute Mittag über die Lage vor Ort gesprochen und ich habe sie zunächst gefragt, wie die Arbeitsbedingungen für ihr Institut sich gerade für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten.
Wir sind eigentlich relativ weit weg vom Epizentrum, was in der Region, den Regionen Mandalay und Sagaing insbesondere und auch Naypyidaw ist. Wir haben das Erdbeben am Freitag, dem 28. März hier in Yangon mit 4,9 gespürt, mussten das Institut kurz evakuieren und konnten dann aber nach einiger Zeit wieder zurück in die Bürogebäude und konnten weiterarbeiten.
Das heißt aber, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können vor Ort bleiben und weiter tätig sein?
Richtig, das tun auch alle. Also es sind alle sehr aktiv und wir glauben auch, dass es wichtig ist, dass das Institut geöffnet bleibt. Wir haben eine Bibliothek und wir geben natürlich Sprachkurse und Prüfungen und es ist ein ganz wichtiger Begegnungsort. Glücklicherweise können wir hier sehr gut weiterarbeiten und dann hoffentlich auch in den kommenden Wochen schauen, wie wir unterstützen können.
Was wissen Sie über die Gebiete, die näher am Epizentrum liegen? Also das UNESCO-Welterbe Bagan, eine buddhistische Kulturstätte, liegt ja nur 16 Kilometer entfernt vom Epizentrum.
Natürlich sind alle immer noch absolut aktiv dabei, Leben zu schützen und dort akute Nothilfe zu leisten. Aber wir kriegen jetzt so langsam Berichte rein, dass auch die Schäden und die Zerstörung von Kulturerbestätten dokumentiert wird. Und Bagan scheint relativ verschont geblieben zu sein. Das kann man aber jetzt natürlich noch nicht genau verifizieren, denn wahrscheinlich schaut man sich vielleicht nicht im Detail jede Pagode oder jede Stupa an, ob es dann doch Risse sind. Wir können aber sagen, dass es eine sehr wichtige Stupa gibt in Bagan, die Mingala-Sedi-Stupa, die beschädigt wurde. Und das ist eine sehr wichtige Stupa in Bagan. Und ansonsten, wenn wir jetzt uns die Region anschauen, Sagaing, da ist ganz wichtig, die Miatentan-Pagode zu nennen in Ningun. Die ist beschädigt und auch vor allen Dingen in Mandalay-Stadt, das kennen vielleicht viele, die sogenannte Kutodo-Pagode. Und die Pagode ist bekannt als das größte weiße Buch der Welt. Dann haben wir auch die Ava-Brücke, die ist ca. 90 Jahre alt, noch aus der Kolonialzeit. Die ist komplett eingestürzt und ich glaube, man kann jetzt an diesen paar Informationen schon merken, was das Ausmaß ist, wenn wir über die Zerstörung oder die Beschädigung von kulturellem Erbe in Myanmar sprechen.
Ist auch immaterielles Kulturerbe bedroht? Zum Beispiel Dörfer, in denen alte Traditionen gepflegt wurden und die nun zerstört sind?
Richtig. Das umfasst natürlich die lebendigen Traditionen, die das soziale und kulturelle Leben in Myanmar prägen. Dazu gehören die Handwerksgemeinschaften. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Region im Shan-Staat, den Indesee, anschauen, aber auch andere Gemeinschaften, die sind stark betroffen. Und da geht es um Kunsthandwerk, Textilien, Weberei. Die Lotusweberei ist sehr bekannt für den Indesee. Die Silberschmiederei und wenn wir über unsere Kontakte auch ein bisschen hören und zuhören, wie es diesen Gemeinschaften geht, da muss man auch sagen, Die armen Leute sind gerade erst, so gut es geht, über die schlimmen Überschwemmungen gekommen. Also es ist, was die Naturkatastrophen angeht, auf jeden Fall auch eine Bedrohung für das immaterielle Kulturerbe. Denn man muss erstmal wieder diesen ganzen Aufbau leisten, bevor die Menschen dann wieder ihr Handwerk ausüben können und damit auch natürlich ein Einkommen haben.
Sie erwähnten ja schon die Dokumentationen über Kulturstätten in Myanmar. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da vielleicht auch Digitalisierungen, die helfen könnten bei einer Wiederherstellung?
Das ist noch nicht koordiniert, so unser Eindruck. Aber wir haben jetzt schon mehrfach gesehen, dass es einzelne Personen gibt, die sich mit Kulturerbe sehr gut auskennen und vor Ort sind und das zum Beispiel über die sozialen Medienkanäle oder auch in ersten Berichten dokumentieren. So langsam gibt es mehr verifizierte oder auch Dokumentationen oder dokumentierte Informationen über die Zerstörung. Man hat natürlich vor allen Dingen als erstes die Besorgnis, den Menschen vor Ort zu helfen.
Ja, was könnte jetzt helfen, um Kulturerbe zu sichern oder auch zu retten?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir mit unseren PartnerInnen sprechen, mit der Kulturszene, mit der wir auch landesweit eng zusammenarbeiten, da hervorzuheben, und das ist sehr beeindruckend, dass sich informelle Infrastrukturen der Unterstützung formen. Das heißt, es wird sich mobilisiert und dort ist es erstmal auch wichtig, dass wir die lokalen Gemeinschaften uns anhören und diese ersten Teams und aus der Kulturszene, die vor Ort sind, um zu hören, was können wir tun, wie können wir helfen und dass man das dann peu à peu mit unterstützt und gemeinsam angeht.
Mona Kriegler, Leiterin des Goethe-Instituts in Myanmar, über die Lage vor Ort. Erst sind es wenige, dann immer mehr Menschen, die sich in Dickhäuter verwandeln. In seinem Stück »Die Nashörner« von 1959 beschreibt der rumänisch-französische Dramatiker Eugène Ionesco den zunächst schleichenden, dann aber unaufhaltsamen Veränderungsprozess einer Gesellschaft. Eine Agonie, durch die die Menschen zu Herdentieren werden und am Ende über alles und alle, die ausscheren, hinwegtrampeln. Eine Parabel also, die davon erzählt, wie sich totalitäres Denken ausbreitet und System wird. Eine Weile war das Stück weitgehend von den Spielplänen verschwunden. Mit dem weltweiten Erstarken des Rechtspopulismus und autokratischer Regierungen haben Ionescos Nashörner aber wieder Konjunktur bekommen. Am Münchner Volkstheater hat nun die 28-jährige Wiener Regisseurin Anna Mabo diesen Klassiker des absurden Theaters inszeniert. Eine Premierenkritik von Christoph Leibold.
Das Nashorn ist ein Einzelgänger, der sich gerne mit anderen zur Herde zusammenschließt und damit dem modernen Menschen der westlichen Welt nicht unähnlich, der zwar nach Selbstverwirklichung strebt, dabei aber vorzugsweise nach den Regeln des Mainstreams lebt. Um den Musikkabarettisten Reinhard Grebe zu zitieren, hier sehen alle so gleich aus, irgendwie so individuell. Diese Liedzeile ist eine ziemlich zutreffende Charakterisierung der Figuren in Anna Mabos Inszenierung. Gleich zu Beginn sieht man sie tanzend zu Techno-Beats, sich selbstvergessen dem kollektiven Taumel hingebend. Die Kostüme, die sie tragen, sehen aus wie für den Laufsteg geschneidert. Exzentrische Kittel- und kurze Hosenkreationen, aber alle in Uniformen Grau- und Beige-Tönen, dazu Karo-Muster, die einen Hang zur Konformität verraten. Ach, so individuell und doch so gleich. Ihren angeborenen Herdentrieb können diese Pseudo-Individualisten kaum verleugnen. Mögen sie auch noch so erstaunt bis erschrocken auf die ersten Nashörner reagieren, die durch die Gassen ihres beschaulichen Städtchens trampeln, das hier lediglich eine stilisierte Hausfassade markiert.
Oh, ein Nass! Nass was?
Nass Horn!
Nass wo?
Nass O!
Ein was? Ein Nass!
Nass was?
Nass Horn!
Am Ende werden sie doch alle dem Nashorn in sich freien Lauf lassen. Alle bis auf Ionescos Hauptfigur Behringer. Maximiliane Haß spielt ihn als hochnotkomischen Antihelden, der sich keineswegs deshalb der Rudelbildung widersetzt, weil ihm Widerborstigkeit in die Wiege gelegt worden wäre. Eher im Gegenteil, weil es diesem dünnhäutigen Neurotiker daran fehlt.
Einverstanden! Ein frei herumlaufendes Nashorn in der Stadt ist nicht gut!
Das darf es gar nicht geben.
Ja! Einverstanden! Das dürfte es gar nicht geben! Gut!
Gut!
Ionescos Stück ist voll von solchen Paradoxien und Absurditäten und Anna Marbo kapriziert sich vor allem auf diesen dem Stoff innewohnenden Aberwitz. Klar, sie sucht schon auch die aktuellen Anknüpfungspunkte und streut dazu die entsprechenden Buzzwords ein. Da verschwörungstheoretisiert eine Figur über die Lügenpresse. Oder eine andere merkt, im Stile der Corona-Skeptiker an, zur grassierenden Rhinocerositis, da gäbe es ja noch keine Langzeitstudien. Vor allem aber lässt Marbo ihr Ensemble mit gekonnt überdrehtem Spielwitz die bizarren Verdrängungsmechanismen vorführen, mit denen Menschen die Augen vor dem Offensichtlichen verschließen. Etwa, wenn sie sich in haarspalterischen Analysen verzetteln und das eigentliche Problem aus dem Blick verlieren.
Ich glaube, Sie hatten recht. Das indische Nashorn, das hat zwei Hörner, und das afrikanische eins.
Sie hatten alle beide Unrecht.
Nein, 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 ich glaube doch, dass der Herr alles recht hatte.
Ich bin voller Ekstase, ich bin ohne Zorn. Ich habe ein Horn auf der Nase ein Horn.
Die fortschreitende Gleichschaltung des Denkens macht Marbo immer wieder in mitreißend choreografierten Synchrontänzen sichtbar. Die Musiktitel dazu, in unterschiedlichsten Stilrichtungen, von der Ballade bis zum Ballermann-Schlager, hat sie von einer KI erzeugen lassen. Sie ist also nicht Schöpfung eines einsamen Komponistengenies, sondern Produkt am Massengeschmack geschulter IT. Marbos äußerst kurzweilige Inszenierung macht großen Spaß. Wollte man der Regisseurin einen Vorwurf machen, könnte man sagen, womöglich zu großen Spaß. Weil er dem Abend an Schärfe nimmt. Andererseits hat die spaßoffensive Methode. Wenn gegen Ende weite Teile des Publikums die KI-generierten Songs, vom Ensemble animiert, beglückt mitsingen, zeigt das, sie lassen sich willig von der Regisseurin an der Nase herumführen. Der Mensch fühlt sich als Herdentier halt doch recht wohl.
Christoph Leibold über Eugène Ionescos Nashörner am Volkstheater in München. Weil ein Überleben für den Menschen eben nur in der Gemeinschaft möglich ist, haben sich Sprachen und Dialekte überhaupt herausgebildet. Und so wie einzelne Herden an Grenzen Halt machen, folgten und folgen ihr die Sprachen. An den Grenzen sehen wir weiter. So lautet das Motto der diesjährigen Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, die vom vergangenen Donnerstag bis heute in Bozen in Südtirol stattfindet. Also an einem Ort, an dem man aufgrund seiner geografischen Lage und seiner historischen Entwicklung viel über Grenzen und deren politische, kulturelle, auch sprachliche Bedeutung erfahren kann. Im Mittelpunkt der Tagung steht die Frage, wie sich die deutsche Sprache außerhalb Deutschlands entwickelt, auch weiterentwickelt hat. Die Sprachwissenschaftlerin Rita Franceschini ist Vizepräsidentin der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Mitkuratorin der Tagung und eine der beiden Projektleiterinnen eines Berichts zum Thema, der im kommenden Herbst veröffentlicht werden soll. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, in welchen Ländern bzw. Regionen außerhalb Deutschlands wird die deutsche Sprache überhaupt gesprochen?
Ja, da ist eine ganze Reihe von Gebieten, in denen Deutsch noch lebendig ist oder teilweise aber auch schon am Aussterben. Das muss man dann noch hinzufügen. Mhm. Aber wir können den ganzen Kreis machen, wenn ich mal alphabetisch vorgehe, in Ostbelgien, in Süddänemark, in Frankreich, also Elsass-Lothringen, in Norditalien, sowohl im östlichen als auch im westlichen Teil, also die Walser im westlichen Teil, und Südtirol im östlichen Teil plus noch einige weitere bayerische Sprachinseln im nördlichen Ostitalien, Liechtenstein natürlich, Luxemburg, gut, da ist Luxemburgisch natürlich die Amtssprache, Polen, Rumänien, wo es sich sehr gut erhält, in Rumänien beispielsweise, Russland noch Reste, Tschechien auch, in der Ukraine, Südkarpaten auch nur noch Reste. Und in Ungarn doch größere Gemeinschaften. Also es ist ein Bild, das nicht ganz einheitlich ist. Also Deutsch erhält sich gut in den Kernländern, sogenannten Kernländern, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Ich würde Südtirol auch dazu zählen. Und dann in den Randgebieten gibt es Erosionserscheinungen in den Sprachinseln, muss man das auch sagen.
Sie halten ja jetzt erstmalig Ihre Tagung in Südtirol ab. Die Stellung der deutschen Sprache ist in Südtirol ja sogar rechtlich geregelt. Deutsch wird hier als Amtssprache verwendet. Wird diese Gleichberechtigung der Sprachen auch gelebt und funktioniert das im Alltag wirklich?
Also es funktioniert sehr gut. Man kann eigentlich sagen, dass im Südtirol Deutsch genauso funktioniert und auch auf der grammatischen Ebene und auch in der Jugendsprache beispielsweise, also in allen Generationen dieselben Entwicklungen durchmacht wie im restlichen deutschen Sprachgebiet auch. Und ja, es wird gelebt, also man kann vom Kindergarten an bis zur Universität, es gibt hier eine Freie Universität Bozen, die dreisprachig ist, also genau in den drei Sprachen noch Englisch dazu. Also man kann das ganze Leben schulisch so verbringen, dass man einen guten deutschen Input hat. Zudem gibt es sehr viele Kulturinstitutionen, Theater, gibt eine ganze Presselandschaft, die auch deutschsprachig ist. Also Deutsch ist sehr lebendig und wird auch gepflegt, also Deutsch und Dialekt natürlich. Es ist ein dialektales Gebiet, wie überall im südlichen Sprachraum des deutschsprachigen Gebietes.
Ja, 70% der dort lebenden Menschen sprechen Deutsch, aber eben kein Hochdeutsch, sondern, Sie sagten es, verschiedene spezifische Dialekte mit ja sicherlich sprachlichen Besonderheiten und auch regionaltypischen Begriffen. Weichen die sehr vom Hochdeutsch ab?
Also so wie eben beispielsweise österreichische Dialekte oder Regionalsprachen auch. Oder stellen Sie sich vor, Sie hören ja, ich bin aus der Schweiz. Also Schweizerisch natürlich auch. Also der Dialektgebrauch ist einfach der Gebrauch der Sprache im Alltag, in der Familie. Auch in einer hochintellektuellen Familie von Akademikern wird zu Tisch Dialekt geredet. Das ist völlig normal. Und wenn ich in einem Labor arbeite, an Chemikalien herumbastle und ich mit meinem Kollegen rede, dann rede ich auf Dialekt, wenn der auch ein Dialektsprecher ist. Ich kann über Astrophysik in Dialekt reden, das ist normal. Normal ist es nicht, wenn natürlich eine Person von außen dazukommt, die das nicht verstehen könnte. Da muss natürlich die Person, die Dialekt spricht, sich umstellen und dann eben auf Hochdeutsch wechseln. Aber das wird in der Regel auch gemacht. Der Hochdeutschgebrauch ist im Übrigen in Südtirol ein bisschen weiter ausgedehnt als in der Schweiz. Aber in der Schweiz wird sehr viel auf Dialekt abgehalten, auch in den Medien. In Südtirol ist man ein bisschen zurückhaltender, also die besseren Deutschen sozusagen.
Ja, Sie kennen sowohl die Schweiz als auch Südtirol sehr gut. Sie waren an der Uni Bozen als Professorin für Sprachwissenschaft. Und in Südtirol kann man sicherlich auch gut beobachten, wie der Dialekt, der dort gesprochen wird, zunehmend auch zur schriftlichen Sprache wird. Ich habe gelesen, bei einer Umfrage unter 15- bis 29-Jährigen schreiben 92% von ihnen auch in Dialekt. Ist das ein Zeichen dafür, dass sich Dialekte auch in eine eigene Sprache verwandeln können?
Also das gibt es ja. Also beispielsweise in Luxemburg ist der moselfränkische Dialekt ja jetzt zur Amtssprache erhoben worden, Nationalsprache. Und ja, das ist eigentlich mit vielen Sprachen in der Geschichte so passiert, dass ein Dialekt erhoben worden ist zur Nationalsprache. Auch das Italienische ist so aus der Wiege gehoben worden, aus dem Florentinischen des 14. Jahrhunderts. Auf jeden Fall ist in Südtirol und im ganzen süddeutschen Raum, wo Dialekte vorhanden sind, schreiben die Jugendlichen in den unformellen Medien, also SMS, WhatsApp oder was auch immer, schreiben sehr gerne auf Dialekt. Also der Dialekt hat eine neue Existenzform gefunden, dringt in die Schriftlichkeit ein, aber es ist eine Schriftlichkeit, die keine formale Natur hat. Es ist das Informelle. Der Dialekt hat eine neue Erscheinungsform bekommen. Dialekte sterben nicht so schnell aus, wie man manchmal meint.
Ist das auch ein Hinweis darauf, dass die Menschen eine Verbundenheit mit ihrer Region empfinden und ihre Mundarten schützen und pflegen? Also haben sich die Dialekte deshalb, Beispiel Südtirol, im Laufe der Jahrzehnte kaum verändert?
Also es ist sicher ein Identifikationsmoment. Ja, Dialekt drückt Verbundenheit aus und solange die Gemeinschaft sich darin erkennt, eine Gemeinschaft zu sein und der Code, der Dialekt zu diesem Gemeinschaftsgefühl beiträgt, wird sich der Dialekt erhalten. Wenn die Gemeinschaft zerbröselt, dann zerbröselt auch der Code, der dazu zu dieser Gemeinschaft gehört, die diese Gemeinschaft zusammenhält.
Wie sieht es denn mit dem Zusammenhalt aus? Drohen den Sprachen und Dialekten ähnlich neue, alte oder wiederhergestellte Grenzen oder Trennlinien, wie es politisch schon der Fall ist?
Der Spracherhalt hat sicher ganz viel damit zu tun, welche staatlichen, institutionellen Unterstützungen gegeben werden können. Das bedeutet Geld für die Schulen, Geld für Initiativen, für kulturelle Veranstaltungen, für die Stützung der Sprache. Wenn dieser Wille fehlt, dann hat eine Sprache Schwierigkeiten.
Die Sprachwissenschaftlerin und Vizepräsidentin der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Rita Franceschini, über die Renaissance des deutschen Dialekts in einigen europäischen Regionen. Nicht nur Sprachen brauchen Institutionen, die sie unterstützen, auch die freie Szene braucht das. Als vor einem Jahr bekannt wurde, dass die Förderung für das Bündnis internationaler Produktionshäuser komplett gestrichen werden soll, da war der Aufschrei in der Szene groß. Denn der Zusammenschluss der 7 großen Häuser für zeitgenössische darstellende Künste, darunter das Hebbel am Ufer in Berlin, der Monsunturm in Frankfurt oder Kampnagel in Hamburg, dieser Zusammenschluss ist bedeutend für die freie Szene. Jetzt, im 10. Jahr des Bestehens des Bündnisses, versammeln sich die Macherinnen zu einem Festival, Claiming Common Spaces, so heißt die 7. Ausgabe der Programmreihe. Nach Berlin im vergangenen Jahr trifft man sich derzeit in Hamburg auf Kampnagel. Susanne Burkhardt war für uns dabei.
Da liegt er. Ein riesiger Pottwal. Mitten in Hamburg ist er gestrandet. 15 Meter lang ist der Kadaver und behauptet einen öffentlichen Platz, den Jungfernstieg an der Binnenalster. Wissenschaftler entnehmen Proben und berichten den neugierigen Passanten von ihren Erkenntnissen.
Ist er hierher gekommen?
Also eine sehr gute Frage. Das wissen wir noch nicht genau. Aber wir denken, dass er aus der Nordsee die Elbe hinaufgeschwommen ist.
Skeptische Blicke. Ist der wirklich echt? Aber auch gutgläubige.
Der ist echt. Ich habe eben gedacht, das riecht schon so ein bisschen komisch.
Still Claiming Common Spaces heißt es jetzt etwas trotzig, denn so wie der künstliche Wal, eine Arbeit des belgischen Kollektivs Captain Boomer und die Eröffnungsaktion des Festivals, so wollen auch die Produktionshäuser weiterhin Aufmerksamkeit erregen und Diskurse anstoßen. Wie sich da ein 10-jähriges Bestehen feiern lässt?
Für mich war das, wie wir entschieden haben, wir feiern den 10. Geburtstag, war das so ein bisschen wie eine paradoxe Intervention,
sagt Kampnagel-Chefin Amelie Deufelhardt.
Also wir haben gerade eigentlich gehört, es sollen nicht weitergehen und dann planen wir einfach den 10. Geburtstag.
Zwar sind von den ursprünglich gestrichenen 5 Millionen Euro Bundesmittel inzwischen zumindest 1,8 Millionen für 2025 gesichert, aber die Kürzung bedeutet auch,
es fehlt so ein bisschen die Kür einfach, das, was man eigentlich unbedingt machen will. Wenn ich denke, Florentina Holzinger, jetzt der super, super, super Star, mit der arbeiten wir seit mindestens 15 Jahren, die Künstlerin von Anfang an zu fördern. Und in den ersten Jahren kommen halt noch nicht so viele Zuschauerinnen. Das ist auch was, was man einschränken wird müssen. Und das ist unglaublich bitter, auch für eine junge Künstlerin-Generation.
Das hat schon so eine kleine Schockstarre geführt und auch, ich habe bestimmte Sachen abgesagt. Internationale Sachen.
Ergänzt die Leiterin des Berliner Hebbel am Ufer, Annemie von Ackere. Das Festival, eine Mischung aus Netzwerk und Arbeitstreffen, Kulturprogramm und Debattenraum, hätte eigentlich nach der Bundestagswahl stattfinden sollen. Jetzt fällt es in die laufenden Koalitionsverhandlungen von Rot-Schwarz und so bleibt auch die kulturpolitische Eröffnungsdiskussion zur nachhaltigen Zukunft für die performativen Künste eher grundsätzlich als konkret. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, SPD, erinnert an die Kernbereiche der kulturpolitischen Aufgaben des Bundes.
Da verengen wir uns in der Kulturpolitik. Wir reden dann immer über die Förderung. Und das ist total toll, dass es die Fonds gibt und dass es das Bündnis internationaler Produktionshäuser gibt. Eigentlich hat der Bund aber ganz andere Aufgaben in der Kulturpolitik. Und die Aufgaben wären, die sozialen Sicherungssysteme so umzubauen, dass ich an der Stelle eine Absicherung von sozusagen unständiger Beschäftiger, solo-selbstständiger Beschäftigung und dergleichen habe. Das sind die Fragen, wie organisiere ich eigentlich die Märkte so, dass sie funktionieren? Wie organisiere ich Urheberrechte so, dass sie durchsetzbar sind? Da passiert fast nichts.
Er plädiert für eine Neuordnung.
Sortiert die Staatsfinanzen über die drei Ebenen, Kommune, Land und Bund, ordentlich und dann gebt denjenigen, die eigentlich verantwortlich sind für die Förderung, meistens die Kommunen, manchmal die Länder und nur ganz selten den Bund.
Broster, der sich bei den Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU für ein im Grundgesetz festgeschriebenes Staatsziel Kultur einsetzt, macht auch deutlich, dass so ein Bekenntnis zur Kultur nicht zwangsläufig mehr Geld bedeuten muss.
Hamburg ist das einzige Bundesland, das die Kultur nicht in seiner Verfassung hat und wir sind momentan die einzigen, deren Kulturhaushalt steigt.
Wie man die politischen Entwicklungen der Welt schrill und unterhaltsam persiflieren kann, das belegte im künstlerischen Programm die neue Arbeit von Chuck Cole. Die queere Drag-Wrestling-Show aus New Orleans nahm sich Themen wie den Klimawandel lustvoll vor.
How's the weather, girl?
Oh, everywhere highlighted red is currently facing a once-in-a-lifetime weather catastrophe.
Dass manche Szenen spielerisch Gewalt gegen Frauenfiguren reproduzieren, das stört die wenigsten in der ausverkauften Halle. Hier wird lautstark, fantasievoll, farbenfroh und ausgelassen queeres Leben und Subkultur gefeiert. Gut gegen Böse. Ganz anders dagegen die deutsche Premiere der Lecture-Performance des Künstlerduos Lina Majdanali und Rabia Mroui.
May I interrupt you, Mr. Brecht? Would you consider the play as like pro-communist or anti-communist or neutral?
Vier Wände und ein Dach, eine stille, kluge, humorvolle und zutiefst berührende Reflexion zu politischen Akten des Widerstands.
Deutschland schien eine Zeit lang auf dem Weg zur Demokratie.
Ausgehend von Prozessprotokollen aus Bertolt Brechts Befragung vor dem Komitee für unamerikanische Aktivitäten im Jahr 1947 zieht das libanesische Künstlerpaar beunruhigende Parallelen ins Heute. Zu Fragen der Selbstzensur, der Einschränkung von Kunst- und Redefreiheit und dem sich Positionieren.
Let's stop talking.
You're right.
Parallelen, die zur Frage führen, wiederholt sich Geschichte erst als Farce und dann als Tragödie oder umgekehrt? Eine Arbeit, die es ohne die langjährige Kooperation der Produktionshäuser vermutlich so nicht geben würde, die wir aber gerade jetzt dringend brauchen.
Susanne Burkhardt über das Festival Still Claiming Common Spaces, zu erleben auf Kampnagel noch bis morgen. Insgesamt sind heute etwa 1200 Demonstrationen in allen 50 US-Bundesstaaten geplant. Unter dem Motto Hände weg soll gegen die Neuausrichtung der Innen- und Außenpolitik protestiert werden. Auch die Kultur- und Geisteswissenschaften sorgen sich. Mehr mit Michael Köhler.
Der amerikanische Philosophieprofessor Jason Stanley etwa war 12 Jahre an der renommierten Yale University tätig, hat entschieden, auszuwandern nun und an die kanadische Monk School in Toronto zu gehen. Grund sei der Autoritarismus und die Wissenschaftsfeindlichkeit des amtierenden US-Präsidenten. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung spricht er von Faschismus und sagt:
Es herrscht manifeste Angst unter Professoren, Lehrern, Journalisten, aber auch ganz normalen Menschen, die nicht für staatliche Institutionen arbeiten, aber die Angst haben, etwas zu posten. Was Trump heute macht, haben wir in diesem Land sehr lange mit schwarzen Amerikanern gemacht. Wir nennen eine Struktur aber erst dann Faschismus, wenn man mit Weißen das macht, was Weiße sehr lange mit Schwarzen gemacht haben.
So Jason Stanley in der FAZ. Auch Marcy Shaw, Professorin für europäische Ideengeschichte an der Yale University, verlässt mit ihrem Mann, dem Historiker Timothy Snyder, die USA Richtung Kanada. Im Interview mit der TAZ sagt sie, man spürt die Gewalt in der Luft. Ich habe nicht nur Angst um meine Kinder, sondern auch vor einem Bürgerkrieg. Zu diesem Thema morgen mehr ein Interview mit der Bielefelder Historikerin Christina Morina in Kultur heute, die zurzeit Professorin an der New York School in New York ist. Singen, tanzen, quatschen und was die Leute so sagen, das ist mir egal. Ich will mein Baby. Das ist die Musik von Mariam Doumba und Amadou Bagayoko. Vor bald 40 Jahren sind sie sich in einer Blindenschule im malischen Bamako begegnet und haben ironisch mal von ihrer Liebe als Liebe auf den ersten Blick gesprochen. Der Gitarrist und Sänger des Duos Amadou Bagayoko ist gestern in Bamako im Alter von 70 Jahren gestorben. Amadou und Mariam gründeten 1980 die Band Mali's Blind Couple. Traditionelle afrikanische Rhythmen mit E-Gitarre, Rock, Reggae, Blues und Pop, das bescherte ihnen weltweite Freunde dieser Musik. Bagayokos letzter großer Auftritt mit Doumbia war bei der Abschlussfeier der Paralympischen Spiele in Paris letztes Jahr. Und rasch noch, diese Meldung: auf Druck der israelischen Regierung wurde ja der Auftritt des deutsch-israelischen New Yorker Philosophen Omri Böhm bei der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald morgen verschoben. Der Schriftstellerverband PEN kritisiert das Vorgehen, fordert die Gedenkstätte Buchenwald auf, ihre Ankündigung, man werde Omri Böhm die Gelegenheit geben, seine geplante Rede zu einem anderen Zeitpunkt zu halten, baldestmöglich zu realisieren.
Michael Köhler war das mit den Kulturmeldungen. Die Debatte über die Personalnot bei der Bundeswehr geht weiter und die Koalitionsverhandlungen bleiben schwierig. Mehr dazu in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen im Studio. Ihnen noch einen guten Abend.